Die Bundesakademie ist ja anerkannt worden von der Bundeszentrale für politische Bildung als Ort politischer Bildung. Ja, so. Was mich natürlich als Landtagspräsident interessiert, was bedeutet das für die Bundesakademie im Konkreten und wie sehen Formate aus, die die Bundeszentrale veranlasst hat, sie als Ort politischer Bildung anzuerkennen?
Ja, also vielleicht nenne ich Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Wolfenbüttel eine Gedenkstätte und zu dieser Gedenkstätte haben wir ein Seminar gemacht, wo es nicht nur darum ging, die Gedenkstätte und die Geschichte dieser Gedenkstätte kennenzulernen, sondern die Seminarteilnehmenden mussten selber eigene Kunstwerke oder eigene Objekte schaffen, aufgrund von ihrer Erfahrung in dieser Gedenkstätte. Und es gab wiederum eine Ausstellung, die dann zum Thema gemacht wurde. Also das zeigt ganz schön, dass wir versuchen, nicht nur, und das war der Bundeszentrale für politische Bildung auch wichtig, nicht nur eben den kognitiven Weg zu gehen, um zu sagen, wir vermitteln jetzt die Geschichte dieser Gedenkstätte und das Erinnern an die Geschichte, sondern wir gehen damit tatsächlich auch künstlerisch um und ästhetisch um und schaffen so nochmal einen Zugang über die Sprache eben hinaus. Und das ist ein Angebot, was wir versuchen zu machen, was eben andere Träger der politischen Bildung vielleicht so nicht unbedingt machen, weil das Ästhetische einfach so nicht im Fokus steht.
Ja, vielen Dank. Ich war heute Morgen bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu Gast und der Intendant hat uns zwei interessante Dinge erzählt, die ich mal ganz kurz, bevor ich zu meiner Frage komme, einwerfen will. Das erste ist, wir haben dort bei der Staatsphilharmonie seit 2 Jahren einen Modellversuch, in dem die Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie selbst sich verstärkt einbringen können und Vorschläge machen können, was sie für Projekte machen, auch in kleineren Formaten. Das ist deshalb so besonders und passt so gut zur kulturellen Bildung, weil eigentlich ja so ein Spitzenorchester, das ist ja wie Leistungssport, überhaupt keinen Raum normalerweise für so etwas lässt und im Grunde genommen auch so der letzte Hort der Diktatur ist, weil dort hört eben alles auf den Dirigenten und man hat nicht die Möglichkeit, sich normalerweise selbst zu verwirklichen. Aber selbst dort wird das mittlerweile aufgebrochen, weil man weiß, die Menschen von heute wollen nicht immer nur so Befehlsempfänger sein, sondern die wollen selbst dann auf die Dauer Vorschläge machen, sich weiterentwickeln, neue Formate mit andenken. Und das Zweite, was ich noch erzählen will, bevor ich dann auf meine Frage komme, ist, der Intendant hat erzählt, dass Sie zunehmend sich zu einem Kompetenzzentrum entwickeln, weil gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen mit den vielen Problemen, die die haben, Sie natürlich darauf angewiesen sind, Menschen anzusprechen, die jetzt eben keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund mitbringen. Er hat erzählt ganz konkret von einer Grundschule, 7-zügig, 3. Schuljahr, wo sie reingehen mit den Musikern, wo immer noch ein guter Teil der Schülerinnen und Schüler überhaupt kein richtiges Deutsch sprechen kann und wo es sogar schwer ist sozusagen, weil man ja sich sprachlich nicht unterhalten kann und bestimmte Dinge ansagen kann, klar zu machen, wann man jetzt was machen soll. Stellt euch mal im Halbkreis auf oder wir klatschen jetzt mal alle auf die 2 oder so etwas. Selbst diese elementaren Dinge sind sehr, sehr schwierig. Und da komme ich jetzt sozusagen zu dem ersten Problemfeld. Es gibt ja nun mal dummerweise viele Dinge, die dem, was Sie jetzt eben geschildert haben, im der Wirklichkeit heute entgegensprechen. Es gibt viele, also wir haben Gott sei Dank in Rheinland-Pfalz nicht überall solche Verhältnisse, wie ich jetzt gerade geschildert habe, an dieser Schule in Ludwigshafen, aber dennoch haben wir natürlich viele Probleme. Wir haben Fachkräftemangel, oft fällt der Musikunterricht in den Grundschulen aus. Also ist das wirklich nur eine Frage von mehr politischem Willen, von einem intensiveren politischen Willen, diese Dinge zu ändern? Oder sind wir nicht auch da ein bisschen überfordert, weil wir natürlich unglaublich viele Themen haben, um die sich Politik auch kümmern muss? Und das ist ja dann letzten Endes auch nur eines unter vielen.
Also die Idee, die die kulturelle Bildung auch propagiert, sind sozusagen Schulen als offene Lernorte. Und wir denken Schulen eben immer noch als Gebäude, in denen Kinder reingehen, meistens nur einen halben Tag, und sie dann wieder ausspucken. Aber alles, was um diese Schule rum ist, in der Lebenswirklichkeit dieser Kinder, denken wir einfach nicht mit. Und wenn eine Stadt das Glück hat, schon so eine tolle Kultureinrichtung zu haben oder ein Orchester zu haben, warum wirkt dieses Orchester nicht mit dieser Schule systematischer zusammen? Warum arbeiten KünstlerInnen, die in dieser Kommune oder in dieser Region arbeiten, nicht direkt in dieser Schule? Es gibt Schulen, die haben mittlerweile Ateliers für KünstlerInnen und die arbeiten dort und sind ganz offen und die Kinder und Jugendlichen können vorbeikommen und können das einfach kennenlernen. Warum vertrauen wir unseren Kindern und Jugendlichen nicht mehr und schaffen offene Räume, Zeiträume auch, die selbstständig gefüllt werden können? Wenn Sie sich mal anschauen, was Kinder und Jugendliche in den digitalen Medien oft kreieren, dann sind das teilweise sehr, sehr kreative Dinge, für die man sehr, sehr viel Know-how braucht, die aber, und da sind wir beim Stichwort informelle Bildungsprozesse, keinen Niederschlag in der Schule oftmals finden, die keinen Niederschlag in den Fächern finden. Und warum nehmen wir diese Kompetenzen nicht und versuchen sie tatsächlich zu entwickeln? Und die Idee ist eigentlich alles zu nutzen, was unsere Gesellschaft zur Verfügung hat und gerade eben auch diese Kräfte im nonformalen Bereich, die ja jetzt oftmals schon Probleme haben, ihre Nachmittagsangebote zu füllen mit dem Ganztag. Also das heißt, in die Musikschule können die Kinder dann nicht mehr gehen, weil sie in der Ganztagesschule sind und die Angebote nachmittags stattfinden. Also warum nutzt man diese Arbeitskräfte nicht, die ja auch pädagogisch ausgebildet sind oder zumindest ein pädagogisches Geschäft beherrschen, um sie wirklich in Schule zu holen. Und das sind häufig arbeitsrechtliche Gründe, die dagegen sprechen. Das sind aber auch ideologische Gründe, zu sagen, alle, die in Schule tätig sind, müssen ein zweites Staatsexamen durchlaufen. Also es sind unterschiedliche Gründe, warum wir Barrieren aufbauen, um sozusagen gegen offene Lernräume. Und ich plädiere tatsächlich für mehr Mut an dieser Stelle, um zu sagen, lasst es uns doch ausprobieren. Wir haben eh keine Lehrkräfte, also wir haben eh zu wenig Lehrkräfte. Warum holen wir denn einfach nicht alles, was in Schule tätig sein will, auch in Schule rein und öffnen Schule für Gesellschaft? Und wie gesagt, auch wieder hier, Sie haben ja vollkommen recht, das löst nicht alle Probleme unserer Zeit, auf jeden Fall. Und natürlich haben wir Schulen, ich weiß es, wo überhaupt jegliches Unterrichten oder Zusammenarbeiten erstmal schwer ist. Aber auch da ist, glaube ich, ein Vertrauen in Kinder und Jugendliche das Allerwichtigste. Damit muss es anfangen.
Ja, vielen Dank. Also ich denke, die Staatsphilharmonie ist regelmäßig in dieser dritten Klasse und wir haben uns zumindest in Rheinland-Pfalz auf den Weg gemacht mit einigen Maßnahmen, aber da ist noch deutlich Luft nach oben und in den nächsten Jahren wird da mit Sicherheit auch noch einiges passieren. Sie haben ja das Jahr 26 schon angesprochen, wenn dann die Ganztagsschule flächendeckend da ist, dann muss auch sozusagen umgedacht werden.
Wir müssen, glaube ich, auch das richtige Bewusstsein dafür schaffen. Also wir kommen noch aus einer Zeit heraus, das ist ja gar nicht so lange her, ja, wo wir Schulzeit verkürzt haben, ja, wo man glaubte, in G8, das sei ein kluger Ansatz, ja, den haben wir in Rheinland-Pfalz so nicht gemacht. Alle anderen haben den Rückmarsch gemacht. Die MINT-Fächer müssten stärker betont werden und wenn in anderen Kreisen über Bildung gesprochen wird, dann wird PISA-Tests benannt, ja. Dann wird beklagt die mangelnde Orthographiefähigkeit, viele andere Dinge. Aber auf das, was eigentlich bei Bildung ankommt, einen Menschen zu einem selbstbewussten Menschen zu erziehen, ja, der die Dinge auch selbst beurteilen kann, ja, also diese Fähigkeiten, ja, sind ja im gesellschaftlichen Diskurs nicht als bedeutsam erkannt, sondern andere Dinge, formale Bildung, Ausbildungsfähigkeit, die an solchen Dingen festgemacht wird. Und da ist, glaube ich, das, was Sie auch da in den Thesen deutlich gemacht haben und denn eben auch nicht das Gegeneinander, was ja teilweise auch ist. Kulturelle Bildung, politische Bildung müssen sauber getrennt werden. Ja, da darf keine Vermischung sein, Überwältigungsverbot, vieles andere. Wir dürfen nicht Kunst nutzen, um dann noch, da müssen wir von vielen Dingen in der Gesellschaft Abstand nehmen, ja, und das erkennen. Denn wenn ich das sehe bei den Menschen, die
auch ins Rechtsradikale abrücken. Also da sollte man Medien. In letzter Zeit mache ich nicht mehr häufig. Ich habe früher dann den Mitarbeitern zum Leid gesagt, wenn einer ganz bösartige Hassbotschaften, ne, wir laden die mal ein. Ja, das hatte einen positiven Effekt, wenn man diese Einladung ausgesprochen hatte. Dann haben sich 99% von den Seiten weggemacht. Die hat die Botschaft nicht mehr. Und wenn Sie dann diese Menschen vor sich sehen, die wenigen, die kommen, eingeschüchterte Personen mit wenig Selbstvertrauen, ja, die genau das eben nicht genossen haben, was kulturelle Bildung vermitteln kann. Und deswegen ist das, glaube ich, auch das deutlich zu machen, welchen zentralen Wert das hat, das zu machen. Da müssen wir, glaube ich, viel mehr dran arbeiten. Und Schule, das wollen wir in Rheinland-Pfalz auch machen, Schule der Zukunft, wollen den Schulen bewusst diese Freiräume geben. Aber dann ist die Frage, was fordern Eltern ein? Ja? Was fordern sie dann konkret ein? Und Sie haben ja auch darüber gesprochen, dass wir häufig in der Lage sind, unseren Kindern das zu ermöglichen. Was finden dann? Dann ist das Teilhabepaket, ja, gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Ja. Das, ich glaube, das muss auch viel mehr deutlich gemacht werden. Manche Schulen wissen das, die dann wirklich allen sozialen Schichten, ja, eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Es ist häufig kein finanzielles Problem mehr. Ja. Nur die Kreativität der Schule, die die Programme kennt, die Eltern motiviert, die entsprechenden Anträge zu stellen, dann kann man vielen Kindern das an. Aber wir müssen noch viel daran arbeiten, das gesellschaftliche Bewusstsein da zu verändern.
Ja, richtig. Also genau zum Stichwort Bildungs- und Teilhabepaket, da ist wirklich tatsächlich die bürokratischen Hürden sind einfach oftmals sehr, sehr hoch, ne? Und die Informationspolitik ist schlecht. Und auch da ist die Frage, lässt sich das nicht anders regeln? Also lässt sich dieses Geld nicht anders verteilen? Aber gut, zurück zu der Frage. Also die kulturelle Bildung, sage ich manchmal auch immer, ist tatsächlich auch eine Haltung. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen deutlich geworden ist durch diese Prinzipien. Es ist eine Haltung, Menschen erstmal ein Grundvertrauen entgegenzubringen und sozusagen auf die Stärken tatsächlich zu setzen. Und wenn Sie KünstlerInnen oder KulturpädagogInnen beobachtet haben, wie die arbeiten, dann sehen Sie da manchmal Prozesse, gerade vor Aufführungen oder vor Ausstellungen oder so, wo Sie denken, das wird niemals was. Niemals. In 2 Tagen ist die Aufführung oder in 2 Tagen ist die Ausstellung. Das schaffen die nie. Schaffen die nicht. Und dann ist die Ausstellung und die Aufführung, und natürlich schaffen sie es. Aber diese Ruhe zu bewahren und zu sagen, trotz allem, was vielleicht erstmal zuwiderläuft oder zu allem, was erstmal fehlerbehaftet ist und was sozusagen nicht gut ist, dass das am Ende gut wird, das ist tatsächlich eine wichtige Haltung, die auch Eltern lernen müssen. Also dieses Vertrauen in die Kinder zu haben, dass da schon was Gutes bei rauskommt und dass es letztlich nicht immer um die eine Note mehr oder weniger geht, das ist natürlich eine Frage, an der wir alle arbeiten müssen als Gesellschaft. Genau richtig, wie Sie sagen. Und das steckt eben sehr tief in uns allen drin. Und wir werden es ja immer wieder durch eben tatsächlich auch das Schulsystem, was eben noch sehr stark nach diesen Prinzipien funktioniert, kriegen wir es auch immer wieder gelernt. Also mein großer Sohn hat die zweite Schulklasse vollendet. Und der kriegt in der zweiten Schulklasse ein Zeugnis mit Ziffern, also wo das Verhalten schon beziffert wird. Wo ich sage, das ist okay, ich kann damit als Elternteil umgehen, aber warum macht man das? Wem nützt das eigentlich was? Also die Lehrkraft hat wahnsinnig viel Arbeit damit. Mir als Eltern sagt das sozusagen gar nichts. Mir sagt ein Gespräch mit der Lehrkraft viel, viel mehr, als irgendwie eine Ziffer zu kriegen und dem Kind suggeriert eine Ziffer, die jetzt nicht eine 1 ist, schon, du bist da mangelhaft. Da fehlt irgendwas. Du bist nicht in Ordnung an der Stelle. Und so wird schon Sozialverhalten und Aufmerksamkeit und Arbeitsverhalten beurteilt. Und ich frage mich, wissen wir nicht pädagogisch eigentlich mehr? um diese Dinge abzuschaffen. Aber das ist keine Frage der kulturellen Bildung. Was ich einfach zeigen wollte, ist, dass kulturelle Bildung an der Stelle einen anderen Ansatz verfolgt, von dem wir lernen können. Und was mir auch gefallen hat, was Sie gesagt haben, es geht eben nicht um ein Gegeneinander. Es geht nicht darum zu sagen, weniger Mathematik, dafür aber mehr Musik oder so, sondern es geht um eine Schule, die erstmal dadurch lehrt, dass sie eine bestimmte Kultur lebt. Und das kennen wir ja in den Familien auch. Das Stärkste ist die Kultur, die in der Familie gelebt wird. Die setzt sich am allerstärksten durch. Nicht das, was geredet wird und was gesagt wird, sondern was getan wird. Und das ist genau der richtige Weg, politisch den Schulen die Freiheit zu geben, die Schulleitungslehrkräfte oder Schulleitungen zu stärken und in die Lage zu versetzen, solche Kulturen auszubilden. Und das wirkt dann fächerübergreifend und da kann ich auch viel MINT machen und das MINT kann ich auch anders vermitteln, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss eben einmal begreifen, dass ich einen grundlegend anderen Ansatz brauche, nämlich nicht ein gegenseitiges Beurteilen, sondern ein Zusammenleben und über dieses Zusammenleben und Alltag organisieren zu lernen.
Okay, jetzt sind Sie aber mal dran, Margit. Moment, du kriegst ein Mikrofon, das dauert dann zwar immer ein bisschen, aber dafür, nee, das geht leider nicht, es gehört eins gebracht, aber dafür hören dich dann noch alle.
Ja, danke. Mein Name ist Margret Stahl und ich würde da gerade direkt ansetzen, auch an das, was Sie gesagt haben. Es ist ja jetzt gerade in der letzten Zeit das Thema politische Bildung sehr groß im Kurs und wo ich immer denke, politische Bildung nimmt man auch nicht nur beim Kopf auf, sondern ich muss es tun. Ja, und ich muss es im Grunde genommen von klein an tun, in all den Rahmen, in denen es möglich ist. Ja, und erleben, ich kann da mitgestalten, ich kann da meine Meinung sagen. Ja, und das machen wir viel zu wenig. Warum? Ich meine, wir haben die ganze Geschichte mit PISA mitgekriegt. Es war eine Schule, die kulturelle Bildung gemacht hat, die vorne anstand. Ja, trotzdem haben wir daraus nichts mitgenommen. Ja, wir sind auf dem Weg, aber viel zu spät und viel zu wenig. Und wir erreichen eben leider die Kinder nicht, die eben nicht kommen in die Jugendkunstschulen oder in die Musikschule. Wir gehen in die Schulen mit den Jugendkunstschulen, mit der Musikschule oder so, erreichen dann eben mehr, aber eben nicht flächendeckend. Ich lebe auf dem Land. Ob die Kinder da je ins Theater gehen, ja, wir bieten Theater an, aber sie kommen gar nicht, weil sie gar nicht die Zeit haben dazu, also mit der Klasse zu kommen. Das ist so traurig, dass ich so denke, wir lernen über diese kulturelle Bildung und über das Tun viel, viel mehr nochmal. Und das Interesse an den anderen Dingen, so erleben wir es ja in der Arbeit, kommt dann auch. Warum vertrauen wir dem nicht? Da kann ich Ihnen also wirklich nur recht geben, wir müssen Ihnen mehr vertrauen mit den Kompetenzen, die Sie auch mitbringen. Das erleben wir in den Jugendkunstschulen immer wieder.
Angelika Servatius, ich habe die konkrete Frage zur Philharmonie Ludwigshafen. An wie vielen Schulen arbeitet denn die Philharmonie und wie häufig?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er eben erzählt hat, dass sie regelmäßig in dieser dritten Klasse in der benachbarten Grundschule arbeiten.
Weil ich schon glaube, das klingt wie ein positives Beispiel, aber vielleicht ist es eine von 20 Grundschulen und da einmal die Woche oder sogar nur ein, zwei Mal im Monat. Also man verfällt zu leicht auf ein Beispiel rein, dass man dachte, oh prima, da passiert ja was, aber eigentlich passiert fast nichts. Deswegen war die Frage, wie viele Schulen sind es und wie häufig findet es statt?
Muss ich recherchieren.
So, vielen Dank. Ja, jetzt funktioniert das. Petra Spielmann, Art Museum Bahnhof Rolandseck. Wir haben 2020 als Experiment einen dritten Ort gegründet in unserem ARP-Labor und ich kann nur unterstreichen, das funktioniert wunderbar, aber die bürokratischen Hürden sind sehr hoch. Der politische Wille müsste da tatsächlich noch ein bisschen verschärft werden. Also ich arbeite mit der Bildungslandschaft Sinzig zusammen und ich musste tatsächlich den ADD-Präsidenten einschalten, damit ich das überhaupt durfte. Im Grunde sind das alles Kleinigkeiten, aber an diesen Kleinigkeiten hängt unheimlich viel. Ich gebe Sachen umsonst raus an die Benutzer des ARP-Labors, also Materialien, und auch die Teilnahme ist kostenfrei. Ich bin mal gespannt, was der Rechnungshof mir erzählen wird, wenn er das nächste Mal zu mir kommt. Das sind alles solche Sachen, die muss man wirklich wollen. Und da wäre Rückendeckung, glaube ich, gefragt. Geld ist auch immer gefragt, aber Rückendeckung wäre wirklich super wichtig, auch für die Schulen. Die Schulen wollen es ja auch. Die Schulen wollen es, wir wollen es, wir brauchen irgendjemanden, der uns hilft.
Wir sollten es gleich mal, interessiert mich sehr, weil dritte Orte, Volkshochschulen sind ja auch da, deren Landesvorsitzender darf ich auch sein. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Projekt, ja, diese dritte Orte zu schaffen. Ja, und deswegen interessiert mich, wie das bei Ihnen gelaufen ist und wo die Schwierigkeiten sind, weil da drin sehe ich eine Riesenmöglichkeit, dass wir das schaffen, dass alle wieder zusammenkommen. Ja, ich weiß, Sie haben auch im Podcast sich auch darüber über dritte Orte ausgelassen. Würde mich interessieren, gibt es für Sie auch positive Beispiele, wo man sagt, da ist ein dritter Ort geschaffen worden, wo kulturelle Bildung in einer Form stattfindet, barrierefrei, auch unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen, also was sich eigentlich darunter vorstellt, ja, dass alle wieder dort zusammenkommen, was ja früher üblich war, ja, im Dorf und anderen, dass es Orte gab, wo alle gesellschaftlichen Geschichten zusammenkommen, sich ausgetauscht haben, ja, das fehlt ja in der Gesellschaft.
Also tatsächlich gibt es Ansätze in unterschiedlichen Städten, aber was natürlich toll ist, also wenn man so einen dritten Ort schafft, jetzt in einer Stadt, auf dem Land ist es nochmal was anderes, ne? Aber wenn man es jetzt in der Stadt schafft, dann ist so ein exemplarisches Beispiel, einen Ort zu schaffen, wo wirklich mehrere Kultureinrichtungen ihre Räume haben, ihre Labore haben und dort einfach 24 Stunden der Raum offen ist, immer Leute vor Ort sind, es immer WLAN gibt, es immer was zu essen gibt und sozusagen wie ein Einkaufszentrum. Also jeder kann da reinlaufen und jeder kann sich dort aufhalten und es gibt eben immer Angebote. Also es gibt zum Beispiel in der Stadt Groningen in den Niederlanden haben sie jetzt so ein Zentrum, das heißt glaube ich auch Zentro oder so, gebaut und das ist ein Haus, da ist eine Bibliothek drin, da ist ein Kino drin, da ist ein Makerspace drin, da halten sich PädagogInnen auf, also das ist tatsächlich ein Ort, der ist mitten in dieser Stadt und man kann einfach reingehen, man kann da seine Tasche einschließen und kann sich in diesem Gebäude aufhalten. Das ist ein ganz, ganz schönes Gebäude auf mehreren Etagen und es ist einfach ein Ort, das sind Jugendgruppen, das sind SeniorInnen, die die Bibliothek besuchen, da sind PädagogInnen, die da Angebote machen, da finden immer wieder Ausstellungen statt bei Räumen, die da offen bespielt werden können. Und ich glaube, es braucht natürlich Geld, um so ein Gebäude in irgendeiner Form auszustatten, aber es braucht vor allem die Überzeugung der Akteure, dieses Gebäude zu bespielen. Und das scheitert, oder das sehe ich in ganz vielen Kommunen, dass es an den Haltungen auch der Kulturakteure scheitert. Zu sagen, ja, aber wir haben doch jetzt Räume in dieser Bibliothek, wir ziehen doch jetzt nicht um. Oder die Jugendkunstschule sagt, ja, aber da haben wir dann weniger Platz und die Materialien sind nicht so gut. Also dass auch manchmal der Wille der Akteure nicht da ist. Also das darf man nicht immer der Politik nur anlasten. Aber es ist einfach eine Gemeinschaftsaufgabe. Und zu dieser Gemeinschaftsaufgabe muss man halt in irgendeiner Form kommen. Und es gibt Aushandlungsprozesse und wir an der Bundesakademie haben ein Programm K hoch 2, also Kommunen hoch 2. Da geht es um Kulturnetzwerke und wir moderieren sozusagen diese Prozesse jetzt schon seit einigen Jahren. Also dass wir tatsächlich BeraterInnen mittlerweile in Kommunen schicken, die diese Prozesse moderieren. Und es ist ganz viel zwischenmenschliche Arbeit, die wir da leisten müssen und Konfliktbewältigung, weil sich einfach Fronten aus irgendwelchen Gründen verhärtet haben und deswegen Strukturen nicht weiterentwickelt werden. Es ist so banal, leider, wie es klingt. Aber diese Arbeit ist an allen Orten unterschiedlich. Und es ist natürlich unterschiedlich, ob es ein ländlicher Raum ist, wo die Akteure über mehrere Kilometer verteilt sind, oder ob es eine Stadt ist, wo eigentlich alle nah beisammen sind, aber alle mittlerweile schon so gesättigt und eigentlich ganz gut ausgestattet, dass jetzt niemand sich auf den Weg begibt. Also es gibt unterschiedlichste Hinderungsgründe. Und es gibt positive Beispiele, aber es gibt natürlich, ich bin immer vorsichtig, Sie merken das, ich bin immer vorsichtig mit Beispielen, weil dann heißt immer, das ist das Best-Practice-Beispiel und auch da gibt es Probleme und Schwierigkeiten. Ja.
Britta Linz vom Landesverband Soziokultur und kulturelle Bildung. Ich möchte noch mal darauf eingehen, dieses haben wir nicht andere Probleme. Also ich glaube, das hängt irgendwie schon zusammen. Wir haben diese Wahlen, wir haben diesen Krieg, wir haben den Klimawandel. Und ich glaube, dass kulturelle Bildung auch ein Investment ist. Also wir müssen die Menschen, die teilweise jetzt schon wählen und auch gewählt haben, wir müssen sie stark, also wir müssen ihnen die Resilienz sozusagen ermöglichen. Es ist eine Zeit, wo sich jeder nach schnellen Lösungen sehnt, aber wir, also unsere Generation hat das gar nicht so gelernt. Also wir sind in diesem Transformationsgedanken und wir haben ja Zeit und wir gucken in Ruhe. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, was wir jetzt haben, das können wir der zukünftigen Generation dadurch einfach auch, also können wir ja was anderes mitgeben, indem wir ihnen praktisch durch kulturelle Bildung das Handwerkszeug an die Hand geben. Und wenn man sich anguckt, wenn die Kulturstaatsministerin von Erinnerungskultur spricht, die wir mitgeben müssen, wo ich ihr total recht gebe, wo ich aber auch so denke, unsere Methoden sind aber gar nicht mehr zeitgemäß. Und die kulturelle Bildung hat so viele tolle Methoden, wo man jungen Menschen, die diese Verbindung, die unsere Generation zu dieser Zeit noch hat, gar nicht mehr hat, das wieder herzustellen. Das sind so viele große Aufgaben, die, denke ich, die Geschicke unseres Landes, aber auch unserer Welt noch mal ganz, ganz stark mitbestimmen.
Ja, also ich hätte es nicht besser sagen können. Genau. Also kulturelle Bildung ist einfach eine Zukunftsinvestition. Ne? Das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Und, ja.
Antje Kluge-Pinska vom Leibniz-Zentrum für Archäologie hier in Mainz. Ich war erst mal ganz irritiert, bis sie zu ihrer vierten These kam, weil mich diese Gegenüberstellung von kultureller und üblicher Bildung komplett irritiert hat. Aber ich denke, das ist jetzt im Verlauf der Diskussion ganz gut aufgeweicht worden, und das ist auch gut so, weil im Grunde die pädagogischen Prinzipien, die Sie da angesprochen haben, sind ja die auch in den Didaktiken für schulische Bildung eigentlich diskutiert und bekannt und vorgeschlagen werden, die aber irgendwie nicht zum Tragen kommen. Das ist das eine Thema. Dann hatte ich über den Kulturbegriff nachgedacht. Als Archäologen fassen wir den sehr weit, einfach weil auch jede Alltagspraxis ist ja etwas gestalterisch Erzeugtes, was auch Spielräume liefert. Und ich frage mich, und das ist auch die Frage an Sie vielleicht, ob ein solches Verständnis nicht auch dazu beitragen könnte, wenn man diesen Kulturbegriff und damit auch die kulturelle Bildung ausweitet oder ausbreitet auf das, was alle Menschen tun, nämlich wenn kulturelle Bildung oder auch, sage ich mal, die Bereitschaft oder die Natürlichkeit, mit der man kulturelle Angebote wahrnimmt, eine Habitusfrage ist, und das ist es ja ganz zentral. Das heißt, gehört es jetzt zu meiner Selbstdarstellung oder nicht? Ne? Das ist ja bei Hochkultur sehr ausgeprägt. Und wenn man diesen Kulturbegriff, sage ich mal, weiterfasst und ganz bewusst auch Praktiken anspricht, auf die man vielleicht erstmal gar nicht kommt, die unter künstlerisch oder ästhetisch zu fassen, ob das nicht ein guter Ansatzpunkt wäre, auch kulturelle Bildung stärker zum Tragen kommen zu lassen, um zum Beispiel soziale Ungleichheit anzupacken.
Das war's. Ja, also vielen Dank für die Nachfragen, vielen Dank auch für die implizite Kritik, die da drin steckt. Und ich muss sagen, Sie haben natürlich recht. Thesen sind ja dazu da, um Dinge auch ein bisschen zu überspitzen. Und gerade um sozusagen das Besondere der kulturellen Bildung rauszustellen, bediene ich mich natürlich manchmal solcher stärkeren Abgrenzungen, wiewohl ich wirklich da auch gerade Vertretern der formalen Bildung überhaupt nicht zu nahe treten möchte. Aber um das eben nochmal rauszustellen, was ist wirklich so diese Essenz, das Besondere der kulturellen Bildung, habe ich es etwas überspitzt, aber das ist schön, dass Sie das auch nochmal relativieren. Ne? Zu dem Begriff. Ja, Sie haben vollkommen recht, man müsste das auch aus Sicht der kulturellen Bildung, den Kulturbegriff, weiten. Oder es ist ein sehr weiter Kulturbegriff. Das habe ich versucht, ja auch deutlich zu machen, indem ich gesagt habe, wir reden von ästhetischen Praxen. Und ästhetische Praxen können ja eigentlich alles sein, ne? Also wenn man sie eben ästhetisch betrachtet. So. Die Schwierigkeit, die wir in der kulturellen Bildung ja immer haben, ist, erklären Sie mal jemanden, den Sie jetzt in der Fußgängerzone treffen, was kulturelle Bildung ist. Wenn ich sage, auf einer Party gefragt werde, was machen Sie denn so, und dann sage ich, ich mache kulturelle Bildung, dann sagen die, okay, sowas mit Kindern aus unterschiedlichen Ländern. Also da ist ein ganz anderer Kulturbegriff erstmal im Kopf. Das ist sehr, sehr schwierig dann zu erklären, okay, wir haben mit Künsten zu tun, ja, aber dann welche Künste? Also kulturelle Bildung zu erklären ist sehr, sehr anstrengend. Und da ist es eben oftmals leichter, wirklich, so haben wir uns auch im Rat für kulturelle Bildung irgendwann geeinigt, obwohl wir das über Jahre kontrovers diskutiert haben, erstmal den engen Kulturbegriff zu nehmen, der auf die Künste bezogen ist, weil es einfach leichter zu vermitteln ist und häufig ja in der Praxis auch tatsächlich dort ansetzt. Aber Sie haben, ich würde Ihnen vollkommen recht geben, grundsätzlich, gerade auch in Bildungsfragen, ist eigentlich alles, was wir verhandeln, Kultur und natürlich dementsprechend bildend und betont natürlich auch die große Wirkung des Habitus. Also insofern, ja, ich muss Ihnen recht geben, aber ich wollte erklären, warum ich sozusagen immer wieder auf diesen engen Kulturbegriff mit dem doch starte, weil es ansonsten einfach dann doch sehr beliebig wird, was kulturelle Bildung ist und was dann nicht mehr kulturelle Bildung ist.
Ja, Anne Herzberg, Schulleiterin an der Grundschule in Oberolm. Herr Hering, wir sind auch bei Schule der Zukunft dabei. Und aus dieser Position heraus kann ich sagen, dass uns da tatsächlich große Freiheiten gegeben werden. Also wir haben jetzt beispielsweise keine Noten mehr in Kunst, Musik, Religion, Ethik und Sport. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit ästhetischen forschenden Methoden in unserem Unterricht zu arbeiten, mit Learning Through the Arts und so weiter und nutzen auch die, wie ich finde, noch recht begrenzten Angebote unseres Bundeslandes. Ich hoffe, das Bildungsministerium ist hier heute auch vertreten, denn Folgendes macht mir große Sorgen. Also wir kennen ja alle das KMK-Papier, habe ich auch einen netten Vortrag von Ihnen gehört, Frau Professor Reinwand-Weiß in Kassel. Und habe da gelernt, dass die kulturelle Bildung viele Antworten geben kann auf die Fragen unserer Bildungsmisere. Und was allerdings jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert, ist eine ganz eindeutige Kürzung oder Verkürzung auf die Themen Mathematik und Deutsch, Stärkung der Bildungsstandards und was komplett verloren gegangen ist, aber doch auch in dem KMK-Papier sehr deutlich geworden ist, sind die sozialen Kompetenzen und ich nenne es jetzt einfach mal die 4K, auf die es in den nächsten Jahrzehnten ankommen wird. Und ich vermisse ein Stück weit wirklich auch den Mut, das anzupacken in unserem schulischen System. Und das wünsche ich mir, dass da noch ein bisschen was geht.
Ja, es war ja ein Statement, deswegen geht es dann weiter mit Fragen. Vielen Dank.
Ja, Tanja Korbach aus der Jugendkunstschule in Altenkirchen im ländlichen Raum. Und ergänzend dazu möchte ich gerne sagen, Sie haben eben diesen Begriff einmal formuliert, die Strukturen für die kulturelle Bildung sind so ins Ehrenamt verschoben. Das ist so ein Satz, der ist so eben leicht untergegangen und ich möchte ihn einfach nochmal in der Dringlichkeit in Verbindung bringen mit diesen Unsicherheiten, die Sie auch genannt haben. Das heißt, wir haben eigentlich eine ganz dringliche Handlungsgrundlage, anders mit Bildung umzugehen, in Anbetracht dessen, dass wir alle miteinander Situationen erlebt haben, wo wir sagen, haben wir noch nie erlebt. Und dass diese Situation sich beschleunigen könnte. Und es sieht so aus. Und gleichzeitig möchte ich nochmal an der Stelle darauf hinweisen, dass ich das Gefühl habe, mindestens seit der Pandemie verstärkt mit dem Thema der Digitalität zu tun zu haben. Also TikTok und diese Verführungen, wo wir gar nicht mitkriegen, wo diese jungen Menschen verschwinden und weswegen sie nicht kommen, weswegen sie keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben analog und mit ihrem Körper sich dem ausliefern wollen in Zeiten der eigenen Unsicherheit von Pubertät, wer bin ich, ja, sich in die Begegnung wieder zu wagen. Wir brauchen ganz andere Kräfte, für Verführungen zu sorgen, das attraktiv zu machen, weil die Kräfte im Internet können das. Und unter diesem Aspekt bitte ich ganz, ganz und appelliere ganz arg daran, dass diese Strukturen dringend eine Strukturförderung brauchen. Ja, danke schön.
kann ich nur unterstreichen. Also die Verlagerung ins Ehrenamt ist, also Ehrenamt ist natürlich wichtig für unsere Gesellschaft, absolut, keine Frage. Aber die Verlagerung ins Ehrenamt ohne Hauptamt ist eine große Gefahr. Und wie ich gelernt habe aus einem Interview, was Frau Müller erst gegeben hat, dass tatsächlich die Strukturen in Rheinland-Pfalz auch im Kulturbereich sehr ehrenamtlich sind, ist erstmal schön, dass sich so viele Menschen beteiligen, aber Sie haben vollkommen recht, es braucht einfach eine starke Hauptstruktur, um das zusammenzuhalten. Und Strukturen und Strukturförderung ist das Stichwort schlechthin. Wir haben in der nicht nur in der Kulturförderung, sondern auch in anderen Förderbereichen seit den 90er Jahren eine starke Verlagerung auf die Projektförderung, was auf der einen Seite natürlich Dinge möglich macht. Projekte geben Impulse, geben Innovationen. Das ist gut und schön, aber wir haben ja ganz, ganz viele Dinge, die darunter leiden unter dieser Projektförderung und die eben nur durch eine Strukturförderung belebt werden können. Und da wünsche ich mir seit Jahren von der Politik klare Ansagen, auch von der Bundespolitik, dass eben hier andere Richtlinien geschaffen werden müssen für langfristigere Förderungen.
Ja, Tamina Müller vom Kulturministerium. Und Sie haben jetzt ja schon ganz viel von den Potenzialen von kultureller Bildung berichtet, zum Beispiel das Ausbrechen aus diversen sozialen Milieus. Wir haben davon gehört, dass kulturelle Bildung Antworten auf ganz diverse Fragen geben kann. Wir hatten auch schon das Thema, dass kulturelle Bildung quasi ein Investment in die Zukunft ist. Und daher wäre meine Frage, ob man die Wirkung von kultureller Bildung messen kann und wenn ja, wie? Gibt es irgendwelche Wirkungsindikatoren?
Ja, das ist jetzt ein abendfüllendes Thema natürlich. Also dazu gebe ich Seminare, die über zwei Semester gehen und so. Also so einfach zu messen, wie man sich das vorstellt, ist es nicht. Also es wurde schon vielfach versucht, bei Projekten zu sagen, fördern die Intelligenz, fördern die bestimmte motorische Fähigkeiten etc. Also hier kann man sich irgendwie ein breites Spektrum rausgreifen an Kompetenzen. Aber das Problem ist, wir können eben nur sehr schwer herausrechnen, was wirkt denn jetzt eigentlich wirklich. Also wir haben zwei Gruppen und die eine Gruppe kriegt Sportunterricht und die andere kriegt Musikunterricht und wir vergleichen die. Aber wir wissen ja nicht, welche Gruppendynamiken haben denn da stattgefunden beispielsweise. Wie haben die Lehrkräfte agiert? Also es gibt so viele Einflussfaktoren, die wir außerhalb einer Laborsituation haben, wie sie sich die Naturwissenschaften schön auch machen können im Sozialen, die wir eben nicht kontrollieren können. Und das ist ein großes Problem, wenn wir kulturelle Bildungsaktivitäten beforschen. Und natürlich gibt es Studien, die sehr kontrolliert sind, nach hohen wissenschaftlichen Standards funktionieren, die auch solche Dinge beweisen. Aber sie beweisen es letztlich immer nur für dieses eine Projekt. Und solche Ideen wie Musik macht schlau oder Mozart macht intelligenter sind einfach nicht haltbar, seriös wissenschaftlich. Und deswegen ist es mit den Wirkungen schwierig. Allerdings, ich bevorzuge wissenschaftlich gesehen biografische Forschungen. Und in biografischen Forschungen sehen wir immer wieder, dass es Schlüsselmomente gibt in einer Bildungsbiografie und dass es auch Schlüsselmomente beispielsweise im künstlerischen Arbeiten gibt. Und die weisen eindeutige Parallelen auf. Also ganz gezielte Vorbilder, ganz besondere Settings. Und das heißt, dass wir an einzelnen Biografien eindeutig nachweisen können, warum, also zum Beispiel diese These, dass wer früh anfängt, mit kultureller Bildung in Kontakt zu kommen oder mit den Künsten in Kontakt zu kommen, dass das wirklich ein Leben lang auch andauern kann, diese Beschäftigung. Das ist mittlerweile in vielen Studien erforscht und bewiesen, eben rückblickend auch durch biografische Studien. Aber es ist tatsächlich mit eindeutigen Aussagen, die pauschal über alle Künste oder über eine Kunstform hinweg genannt werden, schwierig. Aber wir können ja mit unserem normalen Menschenverstand drangehen und sagen, wer jetzt sein Leben lang tanzt, wird ein anderes Gefühl für seinen Körper entwickeln als jemand, der noch nie getanzt hat. Jetzt kann man sagen, gut, aber jemand, der Fußball gespielt hat, hat doch auch ein Körpergefühl. Würde ich auch sagen, ja. Ich würde aber immer sagen, das Körpergefühl des Tänzers, je nachdem auch wieder welches Genre er getanzt hat, ist unter Umständen differenzierter, weil es einfach, weil andere Übungen zugrunde liegen. Also das heißt, wenn wir uns die Künste und Kunstformen und ästhetischen Praxen genau anschauen, dann wissen wir schon, welche Potenziale da drin liegen können. Und genauso ein Musiker, dass ein Musiker ein elaborierteres Gehör hat, ein professioneller Musiker, als jemand, der keine Musik macht, ist, glaube ich, verständlich. Jetzt kann man sagen, okay, wozu braucht man das? Gut, das kann ich aber bei Mathe auch fragen. Also ich habe meine irgendwie, weiß ich nicht, Kurvendiskussionen bislang auch nicht mehr gebraucht.
Ich bin Katharina Büdel, Kommunalpolitikerin und ehrenamtliche Kulturarbeiterin in Waldmoor. Das Erste, was mir einfällt, also ich kann das alles bestätigen, was Sie sagen, also ich gehe aus hier ein mit 5er, 6er, 7er Klassen durch Kunstausstellungen und die Kinder reagieren derart positiv und vor allen Dingen auch die Kinder, die in den MINT-Fächer nicht so stark sind. Aber jetzt zu dem, was mich bewegt ist, wie sind wir dazu gekommen, in den Schulen ein Jahr Musik zu unterrichten und im nächsten Jahr bildende Kunst und dann wieder, also nicht gleichzeitig, wie sind wir dazu gekommen, ich kann es nicht verstehen. Und in diesen Fächern sollte man genau das machen, was Sie fordern. Man sollte das öffnen, die Theorie nach hinten schieben. Also ich habe auch 7 Enkel. Ich weiß, was sie an den Schulen erleiden, in den musischen Fächern. Ja, also man sollte die Theorie nach hinten schieben und das Tun und Beteiligen in den Vordergrund stellen. Ja, so, das ist die eine Sache. Ich verstehe das nicht. Also einmal, warum kann man nicht durchgehend Musik und bildende Kunst anbieten? Durchgehend. Bis zum Ende, bis zum Abi. Wenn die das noch wollen, dann am Schluss. Und dieses Öffnen. Und dann als Kommunalpolitikerin muss ich Ihnen sagen, die Forderung nach hauptamtlichen Kräften, die ist bei uns in Rheinland-Pfalz utopisch. Wir haben hochverschuldete Kommunen. Wir sind jetzt gerade entschuldet worden oder werden entschuldet. Dafür müssen wir eine schwarze Null im Haushalt liefern. Und das bedeutet, die freiwilligen Ausgaben müssen in hohem Maße gestrichen werden. Und da ist die Kultur leider oft als erstes dabei. Deshalb, wir müssen hier in Rheinland-Pfalz, für andere Bundesländer kann ich nicht sprechen, weil ich das nicht kenne. Wir müssen die Kultur in den Haushalten der Kommunen anders verankern. Wir dürfen die nicht, es sind freiwillige Aufgaben, natürlich sollen ja keine Pflichtaufgaben sein, ja, weil das ja schon wieder keine Freiwilligkeit ist, aber wir müssen mit der Kultur anders umgehen, wie die Kommunen das in den Haushalten verankern können. Dankeschön.
Ich will dann vielleicht als Politiker doch was dazu sagen. Also unbestreitbar, es gibt Kommunen, die massiv finanzielle Schwierigkeiten haben und denen schwerfällt, dann diese Ausgaben für Kultur zu tätigen. Aber was Frau Mann-Weiß gesagt hat, es kommt auf den politischen Willen an. Wir haben auch eine ganze Reihe von Kommunen in Rheinland-Pfalz, die können sich finanziell gut helfen und bewegen. Ja, aber dort geschieht zum Teil im kulturellen Bereich auch nicht mehr. Es ist eine Frage des Willens, ja, etwas zu machen, ihm auch eine Bedeutung zuzumessen. Wissen, das hat einen bestimmten Wert. Und wir sind eine ganz kleine Kommune gewesen und Jürgen Hatteck hat ja mal in einer 5.000 Einwohnerstadt als hauptamtlicher Kulturreferent angefangen, ja. Das haben auch die Leute Kopf geschüttelt. Was machen die so? Was kann man für sowas Geld ausgeben? Ja, wir glauben, das war eine sinnvolle Investition gewesen. Das ist aber, glaube ich, häufig die entscheidende Frage ist, wie viel Wert setzt man? Weil auch selbst Kommunen, die finanzielle Schwierigkeiten haben, die haben für alles mögliche Geld und geben auch für alles mögliche Geld aus. Ja? Und eben häufig eben nicht für kulturelle Bildung, für dritte Orte oder vieles andere. Wenn das Bewusstsein da gestärkter wird, dann können wir an ganz, ganz vielen Orten in Rheinland-Pfalz deutlich mehr machen.
Natürlich, wenn die finanzielle Ausstattung noch besser wäre, kann man noch mehr machen, will ich zugestehen. Und das ist entscheidend, deswegen auch, was eben Nieder-Olm gesagt wurde, das Entscheidende ist,
Oberolm, Entschuldigung.
Dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht vorgeben, sondern mit dem Schule der Zukunft, dort, wo die Bereitschaft da ist, etwas zu gestalten, zu machen, ja, dort wird das auch, das wenige Geld, was man gibt, sinnvoll umgesetzt. Ja. Aber per Verordnung, per Verwaltungsrichtlinie, kulturelle Bildung in Schulen zu verordnen, ja, und in Kommunen zu verordnen, ja, das geht schief. Ja. Es muss das Bewusstsein sein, die Kreativität, dort etwas zu machen, und dann wird da etwas gestaltet. Ja. Und daran müssen wir arbeiten, deswegen machen wir auch solche Veranstaltungen. Wir müssen ein Bewusstsein verschaffen für die Wertigkeit, das ist. Und um damit zu beenden, hier im Landtag wird ganz häufig über Bildungspolitik diskutiert. Ganz, ganz häufig. Aber es ist da drin die Mathematikkenntnisse, es sind die Deutschkenntnisse, das wird immer thematisiert. Aber das thematisiert würde, wie wichtig kulturelle Bildung ist für Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, den Zusammenhang der Gesellschaft, das findet eben insbesondere von denen, den Opposition, das findet nicht statt. Alles andere wird thematisiert. Und das prägt natürlich auch die Diskussion in der Öffentlichkeit. Welche Wertigkeit wird zugemessen? Und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten, das deutlich zu machen. Und deswegen machen wir auch solche Veranstaltungen wie heute.
Ich bin froh, dass der Landtagspräsident das jetzt gesagt hat. Ich beiß mir schon die ganze Zeit auf die Zunge. Ja? Ich wollte mich aber nicht unbeliebt machen. Er darf das sagen, wenn ich das gesagt hätte. Oh je. Wollen Sie noch was dazu sagen?
Ich kann dem Landtagspräsidenten nur beipflichten an der Stelle. Also es ist richtig, wir müssen einfach diese Haltung schaffen, wie überzeugt man Menschen eigentlich nicht, indem man hier vorne steht und redet, sondern eigentlich, indem wir jetzt alle zusammen eigentlich ein bisschen kulturelle Bildung machen müssten. Alle gemeinsam singen oder alle gemeinsam mal aufstehen und uns bewegen und so. Ich glaube, wenn... Eben auch, Sie haben es vorhin gesagt, kulturelle Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Und wenn wir präventiv arbeiten jetzt, dann wird das Erfolg haben, auch in den nächsten Generationen. Weil wer das erfährt in der Kindheit, der wird das auch nie mehr loslassen. Und das wünsche ich mir.
Aufstehen und sich bewegen war ein gutes Stichwort, eine gute Überleitung. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und nee, ist doch noch eine Frage. Also nein, das lassen wir natürlich zu.
Keine Frage, sondern...
Vielleicht ein Statement. Noch ein,
ja,
bitte schön,
Statement. Hilfe, ja. Sie haben vorhin gesagt, es ist eine politische, also eine Frage auch der Politik. Und wir diskutieren seit 2007 über dieses Thema Kultur als Pflichtaufgabe. Jürgen Hadek sagt dann immer, da gibt es auch nicht mehr Geld. Das stimmt. Aber die Frage ist, ob es eine andere Haltung gibt, wenn wir da mal anfangen. Also ne, Kultur, der Kulturpolitiker ist immer so der ganz am Ende in der Reihe der, ne, der Menschen, die Politik machen. So, ja, nicht, vielleicht nicht in jeder Partei, aber es ist oft so. Auf Bundesebene ist es mal jetzt nach vorne geschoben. Das Land hat es eigentlich auch in seiner Verfassung drin, ne, dass Kultur und auch die Lebensverhältnisse in Stadt und Land für die Bürger gleich sein sollen. Aber es ist keine Pflichtaufgabe. Und für mich wäre es als Pflichtaufgabe, zumindest eine andere Haltung dran zu gehen. Ob man das vor Ort nicht lieber seinen Sportplatz macht, als die Musikschule unterstützt, das ist dann auch immer noch mal eine Entscheidung vor Ort. Aber es kriegt einen anderen Stellenwert. Und über die Dauer würde das, gehe ich von aus, auch was verändern.
Ich bin Renate Ziegler und leite auch eine Jugendkunstschule in Bad Kreuznach. Und ich möchte noch mal ganz herzlich bitten, über die Strukturförderung nachzudenken, weil ich sitze Stunden am Schreibtisch, um Anträge auszufüllen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, dass kulturelle Bildung, vor allem frühkindliche kulturelle Bildung, an Kinder und Kinder sind und Jugendliche sind eigentlich mein Motor, dass ich das überhaupt mache. Da ist auch sehr viel Ehrenamt dabei. Und nach den Ferien haben wir jetzt 19 Kitas, die mit uns zusammenarbeiten. Aber fragen Sie nicht, wie viel Aufwand ich dafür treibe. Und das bindet unheimlich viel meiner Arbeitszeit. Und ich wünsche mir und deswegen würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn an der Strukturförderung was gemacht wird. Wenn ich einfach mal Geld hätte und dann genauso arbeiten könnte, ohne stundenlange Anträge zu schreiben und abzurechnen und die Übersicht dafür zu behalten. Das möchte ich Sie wirklich ganz, ganz, ganz herzlich bitten. Und zwar nicht für mich, sondern für die Kinder in dem Land und für die Kitas vor allem, weil das sind die wir halt ganz früh erreichen können. Auch mit den Schulen würden wir gern mehr zusammenarbeiten, mit den Volkshochschulen. Es ist alles kompliziert und schwierig. Und ich bitte Sie einfach, das, was Frau Reinwand-Weiß heute gesagt hat, ist genau das, was uns am Herzen liegt. Und versuchen Sie, irgendwas davon umzusetzen. Wirklich herzliche Bitte.
Ich denke, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort, oder? Dann können wir die Gespräche gerne draußen im Foyer noch im kleinen Kreis fortsetzen. Es gibt natürlich wie immer etwas zu essen und zu trinken. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie und an unseren Gastgeber, den Landtagspräsidenten Hendrik Hering. Und natürlich an das Team hier vom Landtag und von meinem Haus, vom Kulturministerium, was diese Veranstaltung wieder für uns vorbereitet hat und begleitet hat, dass alles gut funktioniert hat, außer der Klimaanlage, und dafür können Sie nichts. Und jetzt also noch einen schönen Abend und gute Gespräche bei einem guten Glas Wein. Vielen Dank.